Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Ja, da sind wir, glaube ich, schon am guten Punkt. Wir sind beides AutorInnen. Was hast du im letzten Monat gemacht, Schreibleben und nicht Schreibleben betreffend?
Was habe ich letzten Monat gemacht? Ich würde sagen, ich bin alt geworden, weil ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Nein, also ja, schon, aber...
Ich aber auch. Aber, und dabei bin ich noch jung.
Ja, weißt du noch in der Schule, als man dachte, die aus der 10. oder 12. Klasse wären die Großen?
Oh ja, oder die Leute mit 25 wären erwachsen.
Ja, ja, ja. Und mit 30 ist man uralt, ne?
Ja.
Ja, was habe ich gemacht? Ich habe ein paar Kreativprojekte vorbereitet, die ja so in mir im Kopf schwebten und habe da so ein bisschen Sachen ausformuliert, ausgemacht, ausgetan. Noch nichts Konkretes, ist mehr so, ja, ein bisschen mal gucken. Für den Nano Vrimo, der ja jetzt gleich demnächst anfängt, da eigentlich nichts vorbereitet und auch nichts vor, weil ich einfach, glaube ich, keine Zeit habe dafür in diesem Jahr. Ja, ansonsten, wie gesagt, eher weniger. Ich weiß gar nicht so genau, wo die Zeit hin ist. Die ist einfach, ja, hat sich verflüchtigt. Und ja, das ist die Frage, war es bei dir denn besser?
Fühle ich. Das Ding ist, ich hatte jetzt diesen Monat, also im Oktober, ein paar familiäre Dinge. Und das heißt, ich musste dann spontan eine Woche auf den Hund aufpassen. Das heißt, ich war dann eine Woche bei meinen Eltern spontan. Das heißt, da konnte ich dann nicht so viel machen und psychisch ging es mir dann auch nicht so gut. Dementsprechend, ja, dann wurde ich krank. Dementsprechend fallen schon irgendwie 2 Wochen weg von diesem Monat. Und dementsprechend bin ich da auch so ein bisschen, dass ich denke, so viel, das ist gar nicht. Und dann habe ich jetzt vorhin nochmal überlegt, was ich jetzt eigentlich diesen Monat gemacht habe und dachte mir so, wieso, wann habe ich das Ganze, den ganzen Stuff geschafft, ganz ehrlich, weil ich habe noch 2 Projekte lektoriert, wo ich mir auch so denke, so, wann habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Dann habe ich jetzt den 3. Weihnachtsroman aus dem Lektorat zurückbekommen und da natürlich jetzt auch schon Großteil von den, also tatsächlich Tag der Aufnahme heute, habe ich den zurückbekommen und habe jetzt schon die erste, also ich mache das immer so in 2-3 Runden, dass ich das einarbeite. Die erste Runde habe ich da jetzt auch schon gemacht und ich bin natürlich sehr hart jetzt gerade am Plotten für den November. Also ich bin einer dieser Menschen, die sich gerade vom NaNoWriMo als Organisation distanzieren, aber es trotzdem dieses Konzept von November als Schreibmonat sehr toll finde. Deswegen, ich habe tatsächlich für mich noch keinen Begriff gefunden, wie man es jetzt sonst nennt, aber vielleicht als ganz kleiner Diskurs für die Leute, die auch schreiben, der NaNoWriMo, also diese Organisation, die dahinter steht, hat jetzt gerade sehr, sehr viele Vorwürfe, die alle sehr belegbar sind, bekommen. Das geht von Grooming über Ausnutzen von ehrenamtlichen Arbeitenden und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr, sehr Riesenkomplex. Ich habe das letztens versucht, mal einer Person zu erklären und habe da, glaube ich, eine halbe Stunde erklärt, was da jetzt alles passiert ist. Deswegen vielleicht einfach, es sind gerade sehr, sehr viele schreibende Leute, die sich da immer mehr distanzieren von dem Begriff NaNoWriMo. Nur, dass es da vielleicht dieses Jahr nicht zur Verwirrung kommt. Ja, und davon bin ich auch eine Person und dementsprechend, werde mir den November trotzdem als Schreibmonat nehmen und dementsprechend muss ich jetzt plotten. Ja.
Das mit dem NaNoWriMo ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, dass da irgendwas passiert ist. Es ist immer wieder schade, wenn du irgendwie eigentlich so schöne Sachen, ne, die eigentlich toll sind als Idee und Konzept und dass die dann irgendwie kaputt gehen, weil Leute irgendwie nicht klarkommen, ne?
Ja, das war auch. Ich habe so ein paar Deep Dives dazu geguckt, zu dem ganzen Thema. Und da war auch, es wurde halt von einer schreibenden Person, also von einem Autor damals gegründet. Und damals hat es noch funktioniert und war gut, weil es halt einfach ein Autor war, der wusste, was er will und was andere Schreibende wollen. Und dann wurde das 2-3 Mal, glaube ich, die Führungsspitze ausgewechselt. Und jetzt mittlerweile ist es einfach nur noch auf Kommerz und nicht mehr dieses. Ja, und es ist, glaube ich, auch NaNoWriMo, also diese Organisation wurde relativ schnell sehr groß und die meisten, die da irgendwie arbeiten, haben es also nicht hinbekommen, mit dieser Schnelligkeit, die das wächst, mitzukommen. Und dadurch passiert halt sehr viel Scheiße.
Naja.
Alle guten Sachen werden nach und nach von uns genommen. Das ist okay.
Was ist mit Coca-Cola? Ja, ich weiß, seit 1904 ist kein Kokain mehr drin. Ne? Ja, ich verstehe schon.
Ich sag doch, alle guten Dinge wurden von uns genommen. Aber das Coole ist, tatsächlich, wenn das jetzt gerade die Podcast-Folge raus ist, kommt, bin ich auf dem Schreiburlaub. Und das ist ziemlich cool, weil ich habe mir 2018 oder so, 2019, irgendwas in der Trier, habe ich mir damals noch im Nano-Forum tatsächlich eine Schreib-Community aus meiner Umgebung aufgebaut. Also ich war eine der HauptinitiatorInnen. Mittlerweile nicht mehr, aber naja. Und wir treffen uns halt immer noch sehr, sehr regelmäßig, also einmal im Monat und jetzt zu der ganzen im Oktober und November tatsächlich fast wöchentlich. Und wir haben dieses Jahr beschlossen, wir wollen wegfahren für das erste Wochenende, weil bei uns, wir wohnen ja in Thüringen, da ist der 31. frei als der Feiertag. Das heißt, der Freitag, der 1. ist dann halt ein Brückentag für die meisten Leute. Und dann ist halt das gesamte erste Novemberwochenende quasi dann frei. Und deswegen haben wir beschlossen, wir fahren am 31. weg, machen noch Panikplotting am Abend und machen dann dieses erste Wochenende, damit wir alle ganz ohne Ablenkungen schreiben können. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Ja, und es gibt so ein paar Leute, ich bin einer der Personen, die tatsächlich sehr, sehr viel schreiben in unserer Gruppe. Und es gibt ein paar Leute, die sich jetzt einen Spaß draus machen, dass sie mich pushen wollen, dass dann in den ersten 2,5 Tagen, die wir dann weg sind, die 50.000 schreibe. Mal gucken. Ich glaube nicht dran, aber ja.
Ja, das sagst du ja immer und dann tust du irgendwie innerhalb von 1,5 Tagen 70.000 Wörter schreiben und sagst so, huch.
Das stimmt gar nicht.
Wie konnte das passieren?
Wir wollen hier realistisch bleiben. Mein Rekord für den Nano sind halt, ich glaube, es waren 5 Tage, 6 Tage, also für die 50.000 Wörter. Also klar, das ist super viel, aber es ist trotzdem nicht so viel, wie du jetzt behauptest. Ja.
Ja. Das Schöne war dann auch so, weil Nano, also das ist praktisch eine zentrale Instanz, weil die irgendwie ja anerkannt war, in Anführungszeichen. Ja. Und ja, selbst wenn es jetzt Alternativen gibt, wird es jetzt irgendwie 5 Alternativen geben und dann weiß man immer nicht, zu welcher man gehen soll. Ja.
Ja, es ist halt, was ich halt sehr schade finde, ist, dass das schon vor einer Weile, ich glaube vor einem Jahr oder so, wurde schon das Forum eingestampft. Und ich glaube, die Leute, die nie so wirklich im Forum unterwegs waren, verstehen das jetzt nicht. Aber das Forum, das war so die Community während des Nanos. Da ging so viel ab. Da war quasi immer irgendjemand, der auch gerade geschrieben hat. Oder man konnte sich super gegenseitig pushen, vor allen Dingen, weil du dann sehr schnell und sehr einfach Leute gefunden hast, die ähnliche Ziele und Schnelligkeiten im Schreiben hatten. Oder wie ich meinte, ich habe da ja darüber meine Schreibgruppe gefunden, die wir auch jetzt immer noch seit Jahren uns sehr regelmäßig treffen. Und deswegen, das war so das Ding. Und das wurde jetzt, ich glaube, vor einem Jahr eingestampft. Und das ist super schade. Und ich will dieses Forum wieder. Also gerne auch von einer anderen Seite, aber bitte einfach dieses Forum, diese Community zurück. Und wie du meintest, das wird jetzt halt, da wird es garantiert in den nächsten Jahren irgendwelche anderen Angebote geben, also Alternativangebote, aber das wird dann halt immer dieses sein, so, ja, und dann teilen sich das auf 50 verschiedene Seiten auf und ja, wunderschön.
Du meinst den novemberigen Bücherklang-Schreibmonat, ja?
Ja, so ungefähr. Aber das Coole ist, ein paar AutorInnen aus meiner Bubble und da bin ich auch irgendwie mit dabei, die wollen jetzt einen eigenen Schreibmonat machen, der dann ganz unabhängig von allem ist, was wir bis jetzt hatten. Und der wird wahrscheinlich im Februar sein. Also so komplett außerhalb der Reihe vom Nano, weil Nano hatte ja immer den November und dann, ich glaube, den
April.
April und Juli oder so.
Mhm. Wobei ich mal ganz unkritisch anmerken möchte, dass der Februar vielleicht eine bescheuerte Wahl ist, weil er nur so wenig Tage hat.
Dachte ich mir auch, aber es war so, aber November ist doch toll und ich war so, okay. Weil also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Januar gut ist, weil man da irgendwie noch so völlig aus allem kommt, weil du quasi den ersten Jahr sowieso immer erstmal frei brauchst. Und dann ist halt der Januar auch irgendwie nicht so cool. Dann Februar ist halt doof wegen weniger Tage und März ist halt für mich richtig doof. Und weil du da vor allen Dingen ja auch die Leipziger Buchmesse hast. Und deswegen ist es schon irgendwie, und dann bist du ja im April und dann ist gefühlt schon das Jahr wieder vorbei.
Ja, und Dezember geht auch nicht wegen Weihnachten.
Genau.
Und im März fängt, glaube ich, auch das Steuerjahr in Großbritannien an. Das geht auch nicht. Das ist für die Leute so stressig.
Was? Nein, im März ist halt, wie gesagt, da fängt gerade halt jetzt mit Leipziger Buchmesse, fällt dann halt für die meisten Schreibenden einfach ein Wochenende weg. Und das ist halt super unpraktisch.
Die Frankfurter Buchmesse gibt es ja auch noch, die ist, glaube ich, im September.
Oktober.
Ne? Oder Oktober?
Die war jetzt
Oktober?
Letztes, also für uns letztes Wochenende.
Okay, okay. Na gut. Ja, wir wollen ja über Bücher reden.
Ja.
Und nachdem wir festgestellt haben, dass die Institution, in der, um dessen Rahmen wir viele Bücher geschrieben haben, plötzlich wegfällt.
Tragisch.
Ja, reden lieber über fertige Bücher und wir reden über aktuelle Bücher, wir reden aber auch über Bücher aus unserer Vergangenheit. Und da ist für mich die Frage, ja, was hast du uns denn heute so als erstes Buch mitgebracht?
Ich möchte dich übrigens schocken. Ich habe diesen Monat kein einziges Vampirbuch gelesen.
Ich bin enttäuscht.
Ja, das ist, es geht mir gerade, mir geht gerade hier der Vampir-Content ein bisschen aus, weil ich ja immer sehr, was sehr Spezielles suche. Naja, aber ich bin zu älteren Wurzeln zurückgekehrt und habe das eine, die eine Reihe gelesen, die über griechische Mythologie geht. Und die heißt Göttererbe. Also ich habe tatsächlich auch alle drei Teile gelesen diesen Monat. Und es geht um eine, ich habe ihren Namen vergessen, weil sie wird von dem Love Interest immer Cassie genannt, von Cassandra, weil sie in die Zukunft gucken kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie wirklich heißt, weil sie immer Cassie genannt wird. Naja, auf jeden Fall gibt es eine Person, die kann in die Zukunft sehen und sie ist die letzte Nachkommen der Pythia. Also Pythia sind so die Leute, die damals im Orakel von Delphi saßen und in die Zukunft geguckt haben. Und damit ich nicht spoilere, erzähle ich jetzt nur ein bisschen aus dem ersten Teil. Soll jetzt einen bestimmten Stein finden, weil mit diesem Stein kann sie dann eine Vorhersage machen, weil der letzte Nachkomme von Hades gesucht wird, weil der letzte Nachkomme von Hades soll dann, hat halt das, die Macht, die gesamte Weltordnung, wie sie existiert, umzukrempeln. Und es gibt halt, man lernt halt im ersten Buch beide Seiten kennen und die Hauptperson ist halt auch auf beiden Seiten mehr oder weniger aktiv, weil beide Seiten sie mehr oder weniger entführen und sie entscheidet sich für eine Seite. Was ich tatsächlich ein bisschen nervig finde, ist, dass die ganzen olympischen Gottheiten, also die Zeus, Poseidon, Hera und wie sie alle heißen, die ganze Zeit als sehr, sehr positiv dargestellt werden und die Unterweltgötter, also dann Hades, Hekate und wie sie alle sind, sehr, sehr negativ die ganze Zeit. Es ist irgendwie so die ganze Zeit so dieses, die sind böse, deswegen ist alles, es ist ihr Stadtteil in dieser also es gibt so eine Halbgötterstadt, der Stadtteil, wo sie in dieser Halbgötterstadt leben, total runtergekommen und es ist dort immer dunkel. So. Und die anderen sind so, ja, das sind die Guten, die sind auf dem Olymp, deswegen ist alles voll schön und es ist voll hell und ich denke mir so, aber das ist doch nicht, naja. Und es wird so oft gesagt, dass es so viel mehr als hell und dunkel gibt. Und das ist tatsächlich auch so, aber das merkt man dann erst am Mitte, Ende vom dritten Teil, dass alles wesentlich komplexer ist. Man könnte halt tatsächlich sagen, dass ein bisschen mit diesen Klischees gespielt wird. Aber ich bin halt ein sehr großer Fan von Hades und Persephone. Deswegen mag ich es nicht, wenn die als sehr negativ dargestellt werden. Ja, das sind meine 5 Cent dazu.
Da musste ja diese Chaos-Serie auf Netflix sehr gefallen haben, oder?
Oh, ich habe sehr viele Gedanken zu dieser Serie. Ich mochte die Darstellung der Götter tatsächlich nicht, also von allen Göttlichen. Obwohl ich, oh Gott, wie hieß, welcher war das? War das Apollo? Der Typ mit der Katze.
Dionysos meinst du?
Ja, genau. Das hätte aber auch Apollo sein können, ganz ehrlich, von der Darstellung her. Den mochte ich tatsächlich sehr gerne. Aber ansonsten war ich kein großer Fan von der Darstellung.
Ich fand Zeus und Hera sehr schön, also weil Poseidon, also einfach diese Darstellung,
ja,
dass so ein bisschen, also rein schauspielerisch fand ich es halt echt toll und
ich liebe diese Serie.
Ne, also Zeus ist ein Arsch in der Serie, ne, aber es
so
hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht, ihm zuzugucken und es war halt, ne, ach, es.
Ja, das ist es halt. Das ist eine der wenigen Serien und Geschichten, wo wirklich das mal so man das sieht, weil Zeus wird halt vor allen Dingen ganz oft immer als der Gute dargestellt und Hades immer als der Böse und so ist es ja nicht. Wenn man sich einfach mal das anguckt, ist Zeus macht so viel Scheiße und bestraft Leute und die ganze Zeit, also der ist einer der Gründe, warum das alles eskaliert. Und Hades ist so, ja, ich habe 2-mal Leute bestraft, weil die dummes Zeug gemacht haben und jetzt ist irgendwie er immer der Böse. Und das ist halt ganz gut in der Serie, dass das halt nicht so ist. Aber ich war halt, also ich war total invested in diese Serie. Ich habe die, glaube ich, auch an einem Abend Nachmittag wie auch immer durchgesuchtet und die war so gut, aber es war so, da hat mich so viel gestört einfach an dieser Serie trotzdem.
Und was ich ja schön fand, so the coolest dude in der ganzen Serie, ne? Prometheus, wie er am Fels hängt und in die Kamera guckt.
Ja, das war irgendwie, aber ich hatte das Gefühl, es war sehr viel, sehr komödiantisch gemacht, vor allen Dingen, was halt bei den Göttern anging. Aber das hat irgendwie zu dem Rest, also zu dem, was dann halt die ganzen Menschen irgendwie durchlebt haben und so, nicht ganz gepasst. Aber das ist wieder auch so ein bisschen diese Absurdität und warum es wieder so gut funktioniert. Und ja, also
was ich schön fand, war halt so diese Welt sozusagen, in der die Götter halt wirklich existieren und die Menschen das wissen. Das war irgendwie, das fand ich irgendwie sehr, sehr, also sehr plastisch. Man hat das relativ schnell auch abgenommen für sich und hat gesagt, okay, das ist halt so, ne?
Ja, also liebe ich. Ich liebe solche Bücher und Geschichten und Serien und ich brauche definitiv mehr davon. Und ich habe auch irgendwie so gefühlt 15.000 von solchen Geschichten geplant, aber die Zeit.
Und wenn du jetzt gesagt hast, 3 Bände, sind die relativ kurz oder wie ist das?
Ich habe tatsächlich die Hörbücher gehört und die waren irgendwie alle zwischen 8 und 10 Stunden. Das heißt, das war normal 300 Seiten vielleicht, die Bücher. Also würde sagen, das ist schon eine relativ normale Länge, was das angeht.
Okay.
Und ja. Das Ding ist, ich kann tatsächlich von dem Plot vom ersten Teil gar nicht so viel erzählen, weil ich, als ich das gehört habe, ständig gedanklich abgeschweift bin. Und das ist nicht mal das ist nicht, weil dieses Buch schlecht war oder so. Ich war so invested in dieses Buch. Aber weil ich einfach mir das in ein sehr gutes, ich weiß nicht, so ein Hintergrundrauschen in meinen Gedanken war und ich dann sehr gut über meine eigenen Bücher nachdenken konnte. Deswegen habe ich immer mal so ein paar Fetzen aufgeschnappt und dann so das letzte Viertel, da war ich richtig hooked und hab dann, da passieren dann ein paar Dinge, eine der Hauptpersonen stirbt, es gibt einen riesen Reveal von einer Sache, die ich jetzt auch nicht spoiler, also halt wer der Nachkomme oder die Nachkommen von Hades ist. Und ich war da so, oh mein Gott, gib mir mehr. Und es gibt tatsächlich auch am Ende des zweiten Teils wird der Vergessenstrope eingesetzt und der ist so gut gemacht. Also das ist so oft, dass ich mir sage, so, nee, gar keinen Bock da drauf, aber da war es halt echt gut gemacht und ich musste dann, glaube ich, 2 Wochen auf den dritten Teil warten und war so, oh mein Gott, gib mir einfach endlich dieses dritte Buch. Ja.
Sehr schön. Ja, ich bin, dieses Mal steige ich mit etwas sehr, sehr Leichtem ein, würde ich es mal nennen. Und zwar, ich mag ja so ganz trivialen Kram, den man wirklich einfach nebenbei weglesen kann, der einfach Unsinnigkeiten enthält. Und bin dann vor einer Weile über diese Reihe Unnützes Wissen von Neon gestolpert. Das war mal, glaube ich, so eine Kolumne oder so in dem Magazin damals, aber bin mir nicht ganz sicher. Auf alle Fälle haben die da mittlerweile 6 oder 7 Bücher draus gemacht und hatte dann mit einem angefangen und habe sie dann relativ schnell eins nach dem anderen durchgelesen. Was auch witzig ist, es gibt irgendwie eins der Bücher, ich glaube, das zweite gibt es nicht als E-Book, das musste ich mir dann wirklich in echt kaufen. Und das war dann auch irgendwie so ein bisschen irritierend, alle anderen waren da und das nicht. Und ja, in Unnützes Wissen werden halt einfach so Fakten präsentiert. Wobei ich mich da immer frage, es ist zwar witzig, aber wie gut sind die dann geprüft und so? Und da hat man halt so Fakten wie wenn der Bartgeier, ein Aasfresser, keine Nahrung findet, hilft er nach und schubst seine Opfer über die Klippe in die Tiefe. Ja, sehr schönes Wissen, aber weiß man halt immer nicht, ob es wirklich stimmt. Aber es ist halt sehr, sehr kurzweilig. Also man kann es einfach mal so, wenn man beim Arzt sitzt oder so, lesen und kann halt jederzeit, wenn man unterbrochen wird, halt rauskommen. Und ich bin ja ein ganz großer Fan von unnützem Trivia-Wissen. Und da war es für mich wirklich, ich war einfach die Zielgruppe und habe das dann auch sehr genossen. Man tut sich natürlich an nichts mehr erinnern danach. Also man hat dann irgendwie, ich weiß nicht, pro Buch sind das irgendwie über 1000 Fakten jeweils und am Ende kann man sich an nichts mehr erinnern. Also schöne Sachen wie, was weiß ich, dass das schwedische Verb für investigativ recherchieren Wallraffer ist, ne? Oder dass ein Nachgeschmack nie süß sein kann. Aber man vergisst es sehr schnell wieder, was vielleicht so die Wiederlesbarkeit gut erhöht. Aber ja, es ist eine lustige Ablenkung vom tristen Alltag, so könnte man es nennen. Und ich sage ja immer, man soll sich lustige Sachen auch nicht dadurch kaputt machen, dass vielleicht die Fakten gar nicht stimmen. Ist ja so wie hier diese Sache, essen irgendwie 8 Spinnen im Schlaf im Laufe unseres Lebens, was ja auch einfach so eine urbane Legende war, die mal irgendwie gestreut wurde und dann hat das halt keiner überprüft und es wurde einfach geglaubt, ne?
Ja, es war sogar pro Jahr. Also, dass man irgendwie
8 pro Jahr.
8 pro Jahr, das war halt ein Fake, also eine falsche Information, um zu beweisen, wie schnell sich Fake News im Internet verbreiten.
Genau.
Aber diese Auflösung hat halt niemand mitbekommen.
Ja. Und wenn man dann, ja, ich wollte gerade sagen, und als man dann mal die Spinnen gefragt hat, da haben die gesagt, nee, das mögen wir überhaupt nicht, ne? Die Location ist uns nicht trocken genug und was weiß ich. ja, also wer so unnützes Wissen mag, der kann diese Reihe wirklich von vorn bis hinten einfach durchlesen und hat da seinen Spaß dran. Ja.
Aber das klingt tatsächlich sehr funny. Kann mir vorstellen, dass es, wie du meintest, dass man viel dann einfach vergisst und viel, dass es einfach nicht weiter relevant ist quasi, aber dass es für den Moment sehr cool ist. Und vielleicht ist es einfach, dass wenn Situationen auftauchen, dass man dann sagt, oh, dazu hatte ich irgendwie ein unnützes Wissen oder so. Also dass es eher situationsbedingt wieder hochkommt, als anstatt, dass man sich jetzt überlegt, so, ja, jetzt überlege ich mir mal, was für unnützes Wissen ich jetzt gelesen habe.
Ja, und was ist dein zweites Buch, was du uns mitgebracht hast? Es kann ja nichts mit Vampiren sein, das hast du ja ausgeschlossen.
Genau. Und es gibt eine lustige, also vielleicht eine lustige Geschichte dazu. Und zwar im ersten Viertel diesen Jahres bin ich den anderen Podcast-Host dieses Podcasts besuchen gefahren. Und wir waren in einem Antiquariat und er hat mir 2 Bücher geschenkt. Eins davon habe ich jetzt endlich gelesen. Mit anderen Worten. Florian hat mir dieses Buch geschenkt und das hat mich total gehuckt, weil es heißt The Bells und der hinten die Zusammenfassung, der erste Satz ist einfach, alle Menschen sind hässlich und ich war so, nehme ich mit. Und es geht tatsächlich darum, es sind, alle Menschen sind halt hässlich, also die sind wirklich, es wird beschrieben, graue, fahle Haut, strähnige Haare, ich glaube gelbliche Augen, die quasi fast aus deinem Kopf rausfallen, so, also das ist wirklich echt unhübsch. Und es gibt halt so ein paar, die heißen The Bells, die Magie beherrschen und Menschen für kurze Zeit hübsch machen können. Also das ist dann halt unter sehr großen Schmerzen, die Person hat dann sehr große Schmerzen und dann ist es halt, können sie dann das Äußere von anderen Leuten verändern. Und die Hauptperson ist eine von, oh, ich glaube, es waren 12 Bells. Vielleicht waren es auch nur 6 Bells, die mehr oder weniger sich darum streiten, wer an den Königshof gehen darf. Und die Hauptperson schafft es zuerst nicht. Also die darf zuerst nicht an den Königshof, aber dann doch. Und also es ist alles ein bisschen, ich würde sagen, das Worldbuilding hat sehr, sehr viel Potenzial, ist aber an vielen Stellen einfach, entweder kommt es nicht so rüber oder ist einfach sehr leicht gedacht an vielen Punkten. Wo ich sagen muss, das ist aber auch okay, weil es an sich ein Jugendbuch ist. Also ja, ich glaube, hat man jetzt von der Prämisse auch so ein bisschen gehört. Auf jeden Fall kommt die dann an den Königshof und merkt halt, dass sehr viel dunkler und düsterer ist, als sie zuerst dachte. Und dass die Prinzessin einfach total durchgedreht an sich ist und sich in totalen Spaß damit macht, ihre Untergebenen zu quälen. Und dann findet sie heraus, dass es eigentlich noch eine andere Prinzessin gibt, die aber jetzt schon seit, ich weiß nicht, 10 Jahren, 12 Jahren oder so in einem ewigen Schlaf liegt. Also die schläft tatsächlich, die ist nicht tot, sondern sie schläft nur. Und dann versucht sie halt, die andere Prinzessin zu retten, um damit die durchgedrehte Prinzessin nicht Königin wird, weil die Königin dann zwischenzeitlich, glaube ich, auch stirbt. Ja, ich glaube, sie stirbt. Und also das ist so ganz wild, wo man so sagt, so, ja, für ein Jugendbuch funktioniert das irgendwie, aber wenn man sich da mehr als 3 Sekunden oder so wirklich damit beschäftigt, denkt man sich so, funktioniert irgendwie alles nicht so. Und ja, aber es ist irgendwie eine nette Unterhaltung für zwischendurch. Man kann es sehr gut weglesen, weil es ist ein Jugendbuch.
Ja, wir hatten ja da schon, glaube ich, schon drüber geredet, also als wir du das Buch ausgesucht hattest und diese Prämisse ist halt, ne, alle sind hässlich.
Ja.
Und dass du so gleich als erster Satz, ich glaube, auf dem Klappentext halt des Buches, das macht auch was her, ne? Das ist dann gleich so was, Moment, ja, das ist, schafft Interesse und es hat ja dann wirklich, ne, dich gecatcht und hast gesagt, nehmen wir, ja, ne? Und
genau.
Die Frage ist, was ich jetzt noch nicht so rausgehört habe, in welche Richtung geht das dann sozusagen? Also geht es da irgendwie darum, dass sie am Königshof da die Sachen klärt? Oder geht es doch mehr darum, wie die Gesellschaft damit umgeht, dass alle hässlich sind?
Oh, das ist super schwierig zu sagen, weil da sind halt super viele interessante Gedanken, die aufgeworfen werden, die dann aber nicht weiter verfolgt werden. Also es gibt definitiv also diese Frage, so wie gehen Menschen damit um, wenn man sich Schönheit quasi erkaufen kann und alle anderen halt hässlich sind, aber wenn halt auch Schönheit unfassbar schnell manipuliert werden kann, weil es gibt halt die eine Szene, bei der die eine Hofdame von der Prinzessin irgendwas macht, was der Prinzessin missfällt, und daraufhin befiehlt sie, dass diese Hofdame eine Schweineschnauze bekommt. Und dann muss halt die Belle, also die Hauptperson, ihr eine Schweineschnauze machen. Also das ist halt so diese, es wird halt immer mal wieder so ein paar Fragen aufgeworfen, die aber nicht weiter verfolgt werden. Und deswegen ist es ja für ein Jugendbuch völlig okay. Aber halt für das, was ich halt irgendwie mittlerweile als Ansprüche hätte an Bücher, würde ich sagen, da ist sehr viel verschenktes Potenzial einfach drin. Und ich würde schon sagen, dass früher oder später ist es dann definitiv der Ansatz, wie schaffen wir das, dass die Welt besser wird. Und ja, die versuchen dann auch das ganze System einmal umzuwerfen. Und also das ist dann ab irgendeinem Punkt geht es dann in eine Rebellion über. Und ja, also es passiert sehr viel auf diesen Seiten. Es sind, glaube ich, auch irgendwie 500 oder 600 Seiten. Also es ist jetzt nicht sehr kurz oder so, aber es geht in sehr viele verschiedene Richtungen und das teilweise viel zu schnell.
Aber am Ende haben wir dann einen runden Abschluss, oder würdest du sagen, da gibt es noch eine Fortsetzung?
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass man eine Fortsetzung machen könnte, aber ich würde sagen, sie ist nicht nötig. Und ich glaube, es gibt auch keine. Also ich hatte jetzt nicht nochmal geguckt, aber wenn es jetzt irgendwie eine, also wenn es geplant wäre, hätten die ja garantiert irgendwie was dazu hinten drin geschrieben oder sowas.
Ja, und dann habe ich noch ein Buch mitgebracht, habe ich vor einer Weile gelesen, und ich habe dann den Klappentext mir nochmal angeschaut und habe fast angefangen zu weinen. Und jetzt darfst du raten, warum.
Geht es um Tränen?
Nein. Ich habe auf den Preis geguckt. Das Buch ist ein Taschenbuch und es hat nur 9,95 Euro gekostet. Und ich habe gedacht, aus den Zeiten sind wir schon etwas länger weg, nachdem Papier so teuer geworden ist. Ne?
Oh ja. Das ist immer wieder schön, wenn ich ein Buch veröffentliche und dann mir der Rechner anzeigt, wie viel Geld ich das eingeben muss und wie viel Marge ich bekomme. Und ich denke mir so, meine Taschenbücher kosten irgendwie 15 Euro und am Ende kommen da 30 Cent bei mir an. Cool, danke. Ja.
Ja, und das Buch heißt Wann darf ich klatschen? Von Daniel Hoppe. Und Daniel Hoppe ist Violinist, ich glaube mit irisch-deutschen Wurzeln, ist auch in England aufgewachsen und neben der Musik ist er auch in Fernseh- und Radiosendungen aufgetreten und ist auch Autor. Und dieses Buch versteht sich ja als ein Wegweiser für Konzertgänger. Und es werden halt Fragen geklärt. Warum überhaupt Konzerte? So ein bisschen Musikgeschichte wird abgekaspert. Wie läuft das dann, so ein Konzertauftritt? Und er erklärt auch so Sachen, die wir vielleicht uns gar nicht gefragt haben, aber die halt sehr, sehr interessant sind. Im Konzert und erklärt dann natürlich auch am Ende, ja, wann darf ich denn im Konzert an welcher Stelle klatschen, ohne praktisch dann irgendwie als Musikbanause zu gelten, weil ich jetzt irgendwie an einer völlig falschen Stelle geklatscht habe. Das Ganze natürlich auch so ein bisschen untermalt mit Anekdoten des Autors. Und was ich halt sehr schön fand, sind so diese ganzen Einblicke, die man bekommen hat, weil er halt wirklich aus dem Musikbereich kommt und das dann nicht irgendwie ist aus Sicht eines Besuchers, sondern halt auch aus Sicht eines Musikers, der dann halt auch Konzerte gibt. Und das hat irgendwie sehr, sehr viel Spaß gemacht und kann ich eigentlich empfehlen, das ja auch mal zu lesen.
Ist da noch was anderes drin, außer wann ich klatschen darf? Ist da auch so Stresscode oder sowas?
Ich glaube ja, also auch sowas, was praktisch da ist. Also es geht auch darum, wie ist der beste Platz zum Beispiel im Konzert, dass du dir den holst. Und es gibt auch, ich lese mal aus dem Inhalt vor, Kapitel 2 Einladung ins Konzert. Und da gibt es dann den Unterpunkt Frackzwang für Beethoven. Ne? Also es geht dann auch um die Kleidung.
Ah, super.
Dann erklärt er so ein bisschen die Musik. Also was ist eigentlich so klassisch an der Klassik? Was passiert im Saal hinter der Bühne, Proben etc. Und also es ist wirklich so von vorne bis hinten so von ich gehe jetzt ins Konzert bis ich verlasse das Konzert wieder sozusagen ein Buch, was da einmal ja sich durchspielt. Das macht dann sehr viel Spaß und ich werde natürlich an der Stelle nicht spoilern und verraten, wann geklatscht werden darf.
Es ist aber auch so ein Gefühl, so ein deutsches Ding, dass die immer falsch klatschen. Obwohl ich jetzt auch irgendwie ein Video gesehen habe, wo gesagt wurde, dass in Frankreich die Leute auch immer falsch klatschen. Also es scheint so ein Menschending zu sein.
Das ist ja wie, dass die Leute immer erst in den ruhigen Momenten Pausen, in den ruhigen Momenten husten und so. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, was sich psychologisch irgendwie erklären lässt, aber wo du auch sagst, ja, okay.
Ja, ist halt, passiert halt. Ich weiß auch nicht. Also, das ist tatsächlich eine Frage, wo ich, darüber denke ich gerade viel zu sehr nach. Warum hustet man, wenn es still ist? Geltungsdrang.
Also Geltungsdrang, damit alle hören, wie toll du
genau.
bist. Genau. Ja, und was ist denn dein letztes Buch, was du uns für heute mitgebracht hast?
Ganz kurz zur Einleitung dazu. Ich habe jetzt herausgefunden, dass man auf Spotify auch Hörbücher hören kann. Und ja, das ist keine so krasse Neuerung, weil das gibt schon ewig. Aber ich bin einer der Menschen, die jetzt schon immer seit ein, zwei Jahren Hörbücher auf doppelter Geschwindigkeit hört. Und das heißt, es ist super nervig, dann auf Spotify zu gehen und dann halt quasi als normale Tracks dann diese Hörbücher laufen zu lassen, weil man dann ja auch nur eine ganz normale Geschwindigkeit hat, weil bei den normalen Tracks kannst du es ja nicht einstellen. Du kannst aber bei Podcasts kannst du einstellen, dass du das schneller hören kannst. Und ich habe jetzt herausgefunden, dass die zusammen eine Kooperation von ARD und ZDF, glaube ich, war es? Nee, es war WDR und irgendwas mit zwei Leute mit zwei Organisationen mit drei Buchstaben haben zusammengearbeitet und haben ein paar Hörbücher als Podcast quasi rausgebracht. Also es wird als Podcast getitelt, das heißt, du kannst es halt dann zum Beispiel schneller stellen und es merkt sich vor allen Dingen auch, wo du aufgehört hast. Das ist super, super praktisch. Und da habe ich das Hörbuch, also das ist, ich glaube, es ist an sich eine Abwandlung von einem existierenden Buch, aber ich habe das existierende Buch nicht gefunden, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, aber es ist, das heißt Dämonenjäger Edward Heine, nicht Edward, Ewald Heine, jetzt muss ich nochmal nachgucken, jetzt bin ich verwirrt von mir selber. Auf jeden Fall, was ich ziemlich cool an diesem Hörbuch finde, ist, dass man quasi einen Erzähler hat. Aber dieser Erzähler ist quasi die Stimme, die die Hauptperson in seinem Kopf hört. Und man fände dann heraus, dass diese Stimme, die er in seinem Kopf hört, ein Dämon ist. Und am Anfang will er noch versuchen, die loszuwerden, aber nachdem sie dann ihm ein paar Mal das Leben rettet, ist er dann so, ach, komm, doch nicht. Und das ist an sich super lustig und das ist halt, das sind glaube ich 10 Folgen, die da aufgenommen haben, jeweils nur so eine halbe Stunde oder so und also super zum nebenbei zwischendurch mal hören und das sind dann so, man hat immer so einen kleinen Plot quasi für eine Folge, in der ersten geht es darum, dass sie versuchen, diesen Dämon loszuwerden, was aber nicht gelingt, ich weiß gar nicht, was dann noch in der zweiten Folge war, aber zwischendurch gibt's noch einen Vampirjäger und sowas. Also das ist ganz, an sich ganz süß, ganz, es heißt doch, es ist Ewald Heine, genau. Und man lernt dann ganz viele andere Nebenfiguren noch kennen, die dann auch irgendwie alle weird sind und es ist super lustig und, also es ist nicht lustig, aber es ist cool für zwischendurch und einfach, wenn man sowieso Spotify hat, kann man über, ich glaube, es war wirklich WDR, ein paar Hörbücher kostenlos hören, was ganz cool ist.
Diese Erzählergeschichte, da habe ich letztens auch ein sehr schönes Erlebnis gehabt, eines ja eher unkonventionellen Erzählers. Und zwar die Serie Bad Monkey spielt auf den Keys in Florida. Und da gibt es halt einen Erzähler und er ist aus meiner Sicht auch allwissend. Weil er halt immer so Sachen sagt, zum Beispiel, was die beiden nicht wussten, ist, dass es der glücklichste Moment ihres Lebens ist, ne? Was ja irgendwie doch für einen allwissenden Erzähler spricht, weil er ja praktisch gleich für die Zukunft dann spricht, ne? Und dann geht das so ein paar Folgen so weiter, ne? Und der Hauptcharakter geht dann auf ein Boot und trinkt dort mit dem Captain des Bootes ein Bier. Und dann sagt der Erzähler, keine Ahnung, ich wusste halt das, was er jetzt brauchte und gab ihm ein Bier. Und dann kommt praktisch raus, dass der Erzähler, der Captain des Bootes ist, aber was sie leider gegen Ende, also es ist ja nur die erste Staffel jetzt, nicht aufgelöst haben, ist praktisch, woher dieser Erzähler diese erzählerische Allmacht hat. Aber das war halt so super, so ein bisschen spooky, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also erzählerisch war das Ganze dann echt, ja, spannend, muss ich sagen, ne? Und da es ja in deinem Buch dann auch so ist, also da ist so spezialisierte Erzähler finde ich dann irgendwie, oder andere Erzähler, finde ich dann immer sehr, sehr aufregend, weil das irgendwie so ist, oh Gott, wie funktioniert dieser Erzähler?
Ja, was ich ganz cool finde, ist halt, dass du in Hörbüchern ja sowieso immer irgendwie, du brauchst immer so ein, es ist tatsächlich ein Hörspiel, das heißt, es ist halt komplett Dialog. Das heißt, du musst halt irgendwie versuchen, wenn jemand irgendwas macht, wird das ja nicht quasi narratiert, sondern es wird halt, muss im Dialog dargestellt werden. Und dieser Dämon, also die Erzählerstimme, narriert da immer. Narratiert? Ich glaube, narratiert ist das richtige Wort.
Narratiert klingt auf alle Fälle gut.
Was da gerade passiert und was gemacht wird. Und Dinge, die man dann einfach sonst als hörende Person das einfach nicht mitbekommen würde. Weil halt zum Beispiel die Hauptperson gerade völlig auf Drogen ist und nicht mehr irgendwas differenzieren kann. Und das ist, ich würde schon sagen, dass das auch ein allwissender Erzähler ist oder zumindest weiß dieser Dämon mehr als die Hauptperson. Aber vermutlich auch nicht allwissend. Also es ist schon ein bisschen speziell, aber ich fand das richtig cool, weil also fängt halt an, dass diese Stimme halt anfängt, irgendwas zu erzählen und plötzlich agiert die Person. Dieser Ewald mit dieser Stimme und das ist so was. Und das ist schon irgendwie funny gewesen. Also, ja.
Ja, da haben wir unsere Bücher für heute, denke ich, soweit ja vorgestellt. Und am Ende machen wir immer noch so eine kleine Lesung, wo wir was aus unseren Werken vorstellen. Und da wäre für mich die Frage: Was stellst du uns denn heute vor?
Wie ich, glaube ich, auch schon jetzt ein, zwei Mal angekündigt habe, habe ich ja eine Reihe mit Weihnachtsbüchern. Und ich hatte beim letzten Mal, habe ich aus dem ersten Teil vorgelesen. Also machen wir jetzt was ganz Wildes und lesen jetzt aus dem zweiten Teil vor. Und nächstes Mal dann ganz wild aus dem dritten Teil.
Skandalös.
Genau, skandalös. Und zwar, das Buch heißt Falling for a Royal Coronation. Spielt halt nach dem, was ich letztes Mal vorgelesen habe, also Falling for Royal Christmas, spielt ein Jahr später, auch wieder rund um die Weihnachtszeit. Der, wie man vielleicht erwartet hat oder wüsste, der Prinz und die bürgerliche Person sind irgendwie zusammen. Wer hätte das jetzt erwartet, weil es ein Happy End schon im ersten Teil gibt. Und sie ist gerade wieder in Amerika, weil sie ist Amerikanerin, um dort ein paar Dinge zu tun. Und da setzen wir gerade ein. Also sie und ihr Freund, also der Prinz, telefonieren gerade. Und es ist irgendwie ein bisschen angespannt, gerade die Situation, aus Gründen, die man später erst erfährt. Aber ja, hab eine gute Zeit. Damit legte er auf. Gerade wollte ich mein Handy wieder sperren, als eine Pop-up-Nachricht von einem der Nachrichtenportale kam. Auch wenn ich sie aus Routine jeden Tag mehrfach checkte, hatte ich Alerts eingestellt, um jede noch so kleine Nachricht über die Königsfamilie sofort mitzubekommen. Auf dem Weg zurück zu dem Tisch überflog ich einen Artikel. Er hätte genauso gut auch aus dem Archiv stammen können. Es wurde von einer ehemaligen Freundin Bellamys gesprochen. Bellamy ist der Prinz. Habe ich, glaube ich, noch vorher nicht gesagt. An sich war das nicht ungewöhnlich. Immerhin wurde immer mal wieder alte Geschichten ausgegraben und erzählt, was die Personen derzeit taten. Doch das Ende des Artikels irritierte mich. Nur kurz nachdem die Freundin des Prinzen abgereist ist, wurde Lady Audrey beim Betreten des Palastes gesichtet. Wir erinnern uns noch immer daran, an das dramatische Ende ihrer Beziehung mit dem Prinzen. Was hat es also zu bedeuten, dass nur Minuten nach Cat Ashburns Verschwinden eine Ex-Freundin des Prinzen auftaucht und sie einen vertrauteren Eindruck denn je abgeben? Da stellt sich unweigerlich die Frage, ob unsere geliebte Amerikanerin wiederkommt oder der Prinz sich entschieden hat, dass sie nicht die passende Frau für einen König ist.
Ist das, es liest sich jetzt so, als ob es relativ am Anfang des Buches kommt, um praktisch wieder so ein kleines Problem aufzuwerfen in der Beziehung?
Genau, das hast du sehr gut erkannt. Ja genau, es ist nur einer der Punkte, also der Hauptpunkt von dem Buch ist tatsächlich die Vorbereitung auf die Krönung von dem Prinzen. Und also der wird König im Laufe des Buches oder soll König im Laufe des Buches werden. Und da stellt sich dann halt die Frage, ob es okay ist, dass er mit einer Bürgerlichen und vor allen Dingen einer Bürgerlichen aus einem anderen Land zusammen ist. Oder ob es nicht vielleicht auch eine bessere Wahl für ihn gibt als Partnerin, die dann ja auch irgendwann Königin werden soll.
Aber ich denke, da es ein Weihnachtsroman ist, wird er am Ende uns mit einem warmen Gefühl dalassen, vermute ich.
Ja, tut es tatsächlich. Aber was halt sehr lustig ist, ich habe den ersten Teil geschrieben und der ist halt eher so an der cozy Richtung, also sehr gemütlich. Und meine Testlesenden meinten so, ja, das ist voll der gemütliche Weihnachtsroman. Und dann habe ich den zweiten Teil letztes Jahr irgendwann gegeben. Und die meinten so, ja, aber den können wir jetzt nicht mehr als cozy bezeichnen. Und ich war so, was? Ups, also es ist zu viel Drama, um als gemütlich durchzugehen, aber es hat ein Happy End, so viel kann ich versprechen. Ja, und was hast du uns mitgebracht?
Ich bin ins Archiv gestiegen und habe eine Kurzgeschichte herausgesucht. Ich kann gar nicht so genau sagen, worum es darin geht, weil ich weiß es nicht mehr so genau. Die trägt den Namen Der Baum auf dem Hügel und ich würde sagen, ich lese sie einfach mal. Also nicht die ganze, die ist ein bisschen länger, aber wir werden so die ersten paar Seiten uns einfach mal zu Gemüte führen und dann haben wir vielleicht eine Ahnung, worum es am Ende gehen wird. Ich weiß es auch noch nicht, aber ich habe kurz rübergeguckt und gedacht, och, das sieht interessant aus. Das lesen wir jetzt mal einfach. Also Vergesslichkeit hat auch Vorteile.
Ich bin gespannt.
Der Wind strich sanft über die Landschaft. Das Gras war kniehoch und aus diesem erhob sich ein Hügel. Nur ein paar Meter hoch, aber deutlich herausragend aus der Landschaft. Auch über diesen Hügel strich der Wind. Doch er wurde ein wenig gebremst. Hoch über ihm erhob sich ein Baum, der dem Wind Einhalt gebot. Etliche Jahrzehnte musste er schon da stehen, vielleicht sogar Jahrhunderte. An sich ein gewöhnlicher Baum auf einem Hügel. Doch auch dem ungeübten Beobachter wird auffallen, dass dieser Baum nicht allzu gewöhnlich ist. Sie öffnete ihre Augen und sah die Decke. Durch das Fenster machte sich der Lärm der Straße bemerkbar. Sie kannte es nicht anders. Wie es wohl auf dem Land wäre, fragte sie sich. Doch sie hatte keine Zeit, um sich mit diesem Gedanken zu beschäftigen. Sie musste los. Sie hatte etwas zu lange geschlafen, um sich noch viel Zeit für den Weg zur Arbeit nehmen zu können. So stieg sie schlussendlich in die Straßenbahn ein, fand einen Platz am Fenster und setzte sich dorthin. Sie schaute sich an, wie die Stadt dichter wurde, als sie langsam ihren Weg in das Zentrum eben dieser fand. Nichtssagende Werbung, andere Menschen und davon in jeder Variante einfach zu viel. Sie nahm ihre Kopfhörer und lauschte der Musik. Die Straßenbahn fuhr, bis sie wieder einmal zum Stehen kam. Sie blickte auf, beschleunigte ihre Aktion und verließ die Straßenbahn. Sie hatte ihre Station erreicht. Während die Straßenbahn hinter ihrem Rücken entschwand, starrte sie auf ein Werbeplakat. Es war eine Wiese zu sehen, die im Winde wog und der Horizont. Auf dem Plakat stand: Besuchen Sie Sogno. Sie überlegte, warum sie dieses Plakat so anstarrte, aber sie konnte es sich in diesem Moment nicht wirklich erklären. Vielleicht, weil es nicht wie ein gewöhnliches Werbeplakat aussah. Die Umgebung tauchte wieder in ihrer Wahrnehmung auf. Die Stadt, die Menschen, die Geräusche, die Dialoge. Sie warf einen Blick auf ihre innere Uhr und begann die letzten Schritte zu ihrer Arbeit. Ob da irgendwo etwas ist? Fragte er sich, während er durch den Wald schritt und die Sterne erblickte. Der Waldweg war am Tage eine Abkürzung auf dem Weg zu seinem Haus. Niemand würde freiwillig in der Nacht hier entlang spazieren. Zu bedrohlich wirkte der Wald und das ungewisse Etwas in ihm. Aber an Nächten wie diesem gab er die Schönheit des Universums preis. Aber vielleicht ist die Frage, ob hier unten irgendetwas ist, dachte er sich, schmunzelte kurz und ging die letzten Meter des Waldweges. Der Wald fing an sich zu lichten, doch etwas stimmte nicht. Es war viel zu hell für eine solche Nacht. Ein Verdacht kam in ihm auf und er fing an zu rennen. Einige hundert Meter trennten ihn von seinem Haus. Er lief, kam näher, Panik stieg in ihm auf. Dann stand er davor, doch es war zu spät. Die Flammen hatten sich bereits durch das Haus gefressen. Er nahm sein Handy und wählte den Notruf. »Hallo, mein Haus brennt«, sagte er. Und wie ein lange eingeübter Mechanismus beantwortete er geduldig die Fragen der Leitstelle, während sein Haus niederbrannte. »Jedes Ende«, kann ein Anfang sein. Auf jedes Ende folgt wieder ein Anfang. Jedes Äußerste folgt eine Wiederkehr. In jedem Anfang liegt die Ewigkeit. Blätter, grün, violett, blau. Eine Geschichte erzählt immer wieder. Entlang der Linie des Schicksals, entlang der Wege des Seins. Ja, und da hören wir an der Stelle einfach mal auf.
Mich würde ja jetzt interessieren, wie die einzelnen Stränge zusammenpassen.
Das kann ich dir sagen, das würde mich auch interessieren, aber wir können die Geschichte ja einfach weiterlesen und warten einfach auf Feedback unserer Hörerinnen und dann, wenn vielleicht gewünscht ist, dann können wir dir vielleicht auch mal später nochmal in der Lesung fortsetzen.
Ich sage ja, ich beschließe jetzt einfach ja.
Gut, ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Und wenn ihr ja Feedback zum Beispiel habt, könnt ihr uns gerne schreiben per Mail unter info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Und wir sagen bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone Age. T1H.net